Hallo und willkommen zu einem Wortwechsel, der in Zusammenarbeit mit der Volkswagen Stiftung organisiert worden ist. Eigentlich sollte es eine Veranstaltung aus dem Schloss Herrenhausen beim Explanetarium sein, aber wie die Dinge liegen, Corona geschuldet, haben wir uns jetzt komplett ins Netz verlegt und machen das Ganze digital. Ja, und damit sind wir eigentlich auch schon mitten im Thema. Wir wollen nämlich diskutieren darüber, welche Rolle künstliche Intelligenz bei der Bekämpfung einer Pandemie spielen kann. Und ob wir bereit sind, unter Umständen Gesundheitsschutz ein bisschen größer zu schreiben und dafür Datenschutz ein bisschen kleiner. Zu dieser Diskussion begrüße ich ganz herzlich die Technik- und Innovationssoziologin Petra Ahrweiler, den Juristen und Rechtsphilosophen Erik Hilgendorf, die Philosophin und Ethikerin Judith Simon und den KI-Experten Aljoscha Burchardt. Dr. Aljoscha Burchardt kommt vom Deutschen Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz Berlin, ist auch Mitglied der Enquete-Kommission Künstliche Intelligenz des Deutschen Bundestages. Wenn man, Herr Burchardt, von künstlicher Intelligenz spricht, ist das für einige vielleicht etwas verwirrend. Da gerät öfter mal was durcheinander. Manch einer denkt an Robotik, aber Robotik braucht zwar künstliche Intelligenz, aber künstliche Intelligenz nicht unbedingt Robotik. Also nehmen Sie uns mit. Wovon reden wir hier eigentlich, wenn wir von künstlicher Intelligenz reden?
Ich versuche mich mal kurz zu fassen und ich glaube, eine Sache, die wir ganz am Anfang mal ausräumen sollten, ist der Unterschied oder abräumen sollten zwischen schwacher künstlicher Intelligenz und starker künstlicher Intelligenz. Das, worüber wir heute reden, das ist die sogenannte schwache KI. Das heißt, das sind Einzelsysteme, die für einen bestimmten Zweck von Menschen mit Daten und mit Wissen präpariert werden, um diese Aufgaben zu erledigen. Worüber wir nicht reden, das ist die starke künstliche Intelligenz. Das wäre eine Intelligenz, die so wie wir in der Lage wäre, das Wissen von einem Gegenstandsbereich in den anderen zu übertragen, die vielleicht sogar intentional handeln würde, am Ende des Tages Bewusstsein entwickeln würde. Das ist im Grunde die alte Frankenstein-Fantasie oder das sind die Killerroboter aus dem Kino der 80er. Das wäre die starke künstliche Intelligenz und die gibt es bisher nicht und ob es sie geben wird, ist umstritten.
Nicht jedes algorithmische System ist schon Intelligenz. Also ich glaube, ein ganz wesentlicher Faktor, wenn ich es richtig begriffen habe, ist das Wort selbstlernend.
Es würde sehr weit führen, aber ja, das, was wir heute sehen, die jüngsten Erfolge in der künstlichen Intelligenz sind tatsächlich im Bereich des sogenannten maschinellen Lernens. Es gibt aber auch noch einen ganzen großen Schatz von sogenannter symbolischer oder regelbasierter künstlicher Intelligenz, wo man nicht lernen muss. Und da werden wir vielleicht heute auch noch drauf zu sprechen kommen. Aber im Großen und Ganzen reden wir tatsächlich über das maschinelle Lernen, ja.
Dr. Judith Simon hat eine Professur für Ethik in der Informationstechnologie an der Universität Hamburg. Wenn wir über KI reden, reden wir natürlich über Daten. Jede KI kann nur so gut funktionieren, wie die Daten, mit denen sie gefüttert wird, sozusagen, mit denen sie trainiert wird. Jetzt Daten zu sammeln, zu bündeln, auszuwerten, daraus Erkenntnisse zu generieren, ist per se ja erstmal nichts Schlechtes. Kann man sagen, dass die Verwendung von Daten etwas ist, was man nicht mit Vorsicht genießen muss, sondern dass es eigentlich nur darum geht, wer sie verwendet?
Das würde ich nicht so sehen. Man muss auch schon das Sammeln von Daten mit Vorsicht genießen. Aber es stimmt natürlich auch im Rückgriff auf das, was Aljoscha Burchardt gerade sagte. Heutzutage reden wir vor allen Dingen bei KI über maschinelles Lernen und das bedarf auch großer Datenmengen. Das heißt, es geht nicht nur darum, dass Daten zur Verfügung stehen, sondern große Datenmengen, weil darauf diese Systeme basieren. Und dann ist natürlich die Frage, welche Qualität haben die Daten? Wie gut sind die Daten? Sind die angemessen? Sind die verzerrt? Das ist sozusagen die erste Frage, die sich stellt. Was kann man aus diesen Daten ablesen? Und dann stellt sich erst die Frage, was man alles mit diesen Daten tun kann. Und natürlich ist auch maschinelles Lernen im Grunde genommen eine avancierte Form von Statistik. Und statistische Analysen von Daten haben schon immer geholfen, um Dinge zu verstehen, aber auch um Entscheidungen zu legitimieren, um zu begründen, wie ich handle. Und das sehen wir jetzt ja zum Beispiel auch in der Pandemie, dass Daten sehr hilfreich sein können, um evidenzbasiert Entscheidungen zu treffen. Und da ist KI natürlich eine Fortführung.
Dr. Petra Ahrweiler ist Professorin am Institut für Soziologie, Technik und Innovationssoziologie, Simulationsmethoden an der Johannes Gutenberg-Universität Mainz. Die Corona-App ist eine Form von algorithmischem System, sagen wir mal so. Es hat an ihr von Anfang an in Deutschland heftige Kritik gegeben, die besagte, sie konnte eigentlich nie wirklich funktionieren, weil es keine Rückkopplung gab zu den Gesundheitsämtern. Und die gab es nicht aus Datenschutzgründen. Also wurde da sozusagen der Datenschutz über den Gesundheitsschutz den möglichen gestellt?
Ich denke, es geht gar nicht so sehr um den Datenschutz. Die Corona Warn App, entwickelt von Telekom und SAP, soll den Nutzerinnen und Nutzern ja helfen, festzustellen, ob wir in Kontakt mit infizierten Personen geraten sind und ob daraus ein Ansteckungsrisiko entstehen kann, damit Infektionsketten dann schneller unterbrochen werden können. Im Vergleich zur Warn App-Nutzung in europäischen Nachbarländern wurde und wird die deutsche Corona Warn App breit genutzt. Die App ist ja ein Angebot der Bundesregierung und erfasst eigentlich weder Personendaten noch Standortdaten, kann dies momentan zumindest auch gar nicht, da die Betriebssysteme der Mobiltelefone für die Abstandsmessung zwischen zwei Handys zurzeit nicht ausgelegt sind. Trotzdem haben Sie recht, es gab und gibt in der Bevölkerung, in den Medien, in der öffentlichen Diskussion viele Bedenken. Zu den technischen Bedenken der Datensicherheit der in Deutschland verwendeten Corona-Warn-App kann sicherlich Aljoscha Burkhardt kompetente Auskunft geben, zu ethischen Aspekten sicherlich Frau Simon und datenrechtlichen Herr Hilgendorf. Ich sehe aber als Sozialwissenschaftlerin, dass der deutsche öffentliche Diskurs zur Corona-Warn-App deutlich vielfältiger ist. In meinen Augen wäre es grundfalsch, die Bedenken und ihre Diskussion darauf zu verkürzen, dass es hier um technisch unberechtigte Befindlichkeit zu Bedenkenträgerei und Datensicherheit geht.
Viele Stichworte, die wir auf alle Fälle aufgreifen sollten und wollen in der kommenden Stunde. Dr. Erik Hilgendorf möchte ich in unsere Diskussion mit reinbringen. Er hat einen Lehrstuhl für Strafrecht und Strafprozessrecht, Informationsrecht und Rechtsinformatik an der Julius-Maximilian-Universität Würzburg. Damit künstliche Intelligenz ihr Potenzial wirklich entfalten kann, nämlich sekundenschnell Erkenntnisse und Muster zu liefern, da braucht es eben Daten, sehr viele Daten, auch in dem Zusammenhang, in dem wir es hier diskutieren, sensible Gesundheitsdaten. Wird Ihnen Deutschland Datenschutz mit einem zu großen D geschrieben?
Ich denke schon. Also Datenschutz ist ja eine deutsche Erfindung in gewisser Weise und ist zu Recht ein wichtiges Prinzip. Geschützt wird hier aber das Recht auf informationelle Selbstbestimmung, also ein Grundrecht. Und jeder Jurist, jede Juristin weiß, Grundrechte kann man einschränken. Und wir haben jetzt in der Pandemie erfahren, dass sehr viele Rechte massiv eingeschränkt wurden. Zum Beispiel das Recht auf Berufsfreiheit, das Recht, wirtschaftlich tätig zu sein. Es gab sogar Ausgangssperren, was noch vor wenigen Jahren völlig undenkbar gewesen wäre. Aber dieses Recht auf informationelle Selbstbestimmung wurde überhaupt nicht angefasst. Und das ist merkwürdig. Und das ist juristisch gesehen problematisch. Und was ich hier zu entdecken glaube, ist eine Diskrepanz zwischen realem juristischen Datenschutz, so wie er gesetzlich vorgegeben ist, und einer Art Datenschutz-Sonderbefindlichkeit, die teilweise künstlich erzeugt wird und den Datenschutz in Höhen hebt, die eigentlich nur der Menschenwürde zukommen. Nach unserer Verfassung ist die Menschenwürde unantastbar, aber das Recht auf Information der Selbstbestimmung kann eingeschränkt werden.
Ich würde gerne von allen wissen, und Herr Burkhardt mag den Anfang machen, ob es schiere, pure Polemik ist, wenn man sagen würde, in Deutschland verhindert ein Datenschutzbewusstsein besseren Gesundheitsschutz?
Ich sehe das nicht so. Als Technologe ist das für mich eine Herausforderung. Also wenn man hier Annalena Baerbock mal ein bisschen schief zitiert, dann sind diese Anforderungen für mich Innovationstreiber. Wir möchten darüber reden, wie wir mit unseren Daten umgehen wollen. Und dann können wir entsprechende Verschlüsselungstechnologien und anderes anwenden, um sie eben so einzusetzen, dass wir alle damit zufrieden sind. Also ich sehe, die Diskussion ist gut, aber sie darf eben nicht als Ausrede fürs Nichtstun benutzt werden. Das ist dann wirklich schlecht, weil dann kauft man sich die Sachen international ein und dann sind sie nicht so, wie man sie gerne hätte. Aber ich würde noch mal einen Punkt weiterziehen. Wir reden ja nicht nur über Daten, die, sagen wir mal, in Anführungsstrichen darüber ist zu reden, unfreiwillig erhoben werden, sondern wir haben ja vor ein paar Jahren gesehen, Google konnte die Grippewellen vorhersagen und die haben das einfach mit den normalen Suchanfragen gemacht. Wenn die Leute plötzlich nach Halsschmerzen, Kopf- und Gliederschmerzen suchen oder nach Wadenwickel suchen in einer bestimmten Region, naja, das tun sie freiwillig. Da geben sie ja einfach ihre Suchanfrage weiter. Dann wäre vielleicht, sagen wir mal, der juristische Kniff, darf dieser Suchmaschinenanbieter, Stichwort Zweckbindung, Na, dürfen die meine Suchanfrage nach Hausmitteln gegen Kopfschmerzen, dürfen die halt benutzen, um eine Grippewelle vorherzusagen? Darüber müssen wir dann diskutieren. Aber das sind einfach Daten, die habe ich erstmal freiwillig da gegeben. Ich habe die AGBs gelesen und weiß im Prinzip, was mit meinen Daten da passiert. Das heißt, da greift auch niemand irgendwo ein, sondern ich schicke die da ja einfach hin.
Was sagt die Ethikerin, was sagt die Soziologin zu meiner Frage?
Ja, zunächst mal ist das Google-Flu-Beispiel durchaus ein kontroverses, weil da auch gezeigt wurde, dass das tatsächlich irgendwie auch sehr viele Schwächen hatte, diese Prognosen, die auf Google-Flu und Suchmaschinen basierten in Bezug auf die Grippevorhersage. Auf der anderen Seite ist es tatsächlich so, dass da meines Erachtens auch oft eine öffentliche Scheindebatte geführt wird. Also es geht zum einen darum, dass die Idee, dass dann hinterher bemängelt wird, dass die Corona-Warn-App nicht die Gesundheitsämter informiert, dann muss man sagen, it's not a bug, it's a feature. Es geht einfach darum, dass es einfach um die Gesundheitsämter drumherum gehen soll. Also da muss man sich nicht hinterher wundern, dass das so ist, sondern das war vorher tatsächlich intendiert. Das zweite ist die Debatte rund um dezentrale und zentrale Lösungen. Also was wird tatsächlich auf dem Handy gespeichert? Gibt es noch eine zentrale Datenbank, wo die Daten zusammengeführt werden? Da gab es Debatten, auch eine Umkehr der Entscheidung in der Politik, welches Ziel man verfolgt. Und da ist einerseits zwei Dinge zeitgleich passiert. Einerseits gab es eine öffentliche Debatte darüber, dass diese dezentralen Lösungen zu präferieren sind. Aber, und das ist wichtig, das Betriebssystem von Google und Apple erlaubt gar nicht, hat sozusagen diese zentralen Lösungen gar nicht erlaubt. Das heißt, in dem Moment, wo ich eine App nutzen möchte, die auf den generellen Betriebssystemen läuft, musste ich diesen Ansatz wählen. Und da kommen wir in Debatten rund um Datensouveränität ein, im staatlichen Sinne, dass man sozusagen der Staat gar nicht mehr wirklich so ganz Herr ist über seine technischen Infrastrukturen. Und das ist eine andere Debatte, die meines Erachtens geführt werden sollte, besser als die Frage von Datenschutz in Bezug auf die Corona-Warn-App.
Ja, das sehe ich genauso. Es ist auch eine Verkürzung einfach. Ne? Es ist eine Verkürzung auf einen Aspekt eines komplexen Zusammenhangs nach dem Motto, wenn man alle überzeugen könnte, dass die Daten sicher sind, nutzen alle die App und alles ist gut. Aber es geht in der Zivilgesellschaft um ganz berechtigte Fragen und Sorgen. Also kann man der App beziehungsweise der Ermittlung des Risikos durch die App vertrauen? Und dazu gehört mehr als die glaubhafte Sicherheit meiner Daten. Beispielsweise Fragen wie, wie stehen die Informationen, die man von der App erhält, zur Komplexität der Virusübertragung im größeren Kontext der Pandemie? Was folgt denn aus der App-Information? Wachsamkeit, sofortige Tests, selbst auferlegte Quarantäne? Was ist, wenn ich alarmmüde bin und andere konkurrierende Prioritäten in meinem Entscheidungsraum habe? Es geht um einen komplexen Handlungs- und Entscheidungszusammenhang und den jetzt auf die Frage der Datensicherheit einzunorden und abzuschneiden, denke ich, verkürzt das, dem wir uns jetzt zuwenden sollten.
Herr Hilgendorf, hat der Jurist auch eine Haltung dazu?
Gut, die Corona-Warn-App ist eigentlich ein Thema, das schon fast erledigt ist. Also sie ist jetzt so, wie sie ist. Man kann nichts mehr dran ändern. Natürlich würde man mit dem Wissen von heute diese App völlig anders gestalten. Man muss ja erkennen, damals gingen die meisten, ich auch, davon aus, dass das Ganze nicht wirklich schlimm werden würde. Und da war so eine technische Gestaltung, denke ich mal, vertretbar aus heutiger Sicht, war das grob fahrlässig. Ich fand den Gedanken von Herrn Burchardt sehr wichtig, als er sagte, dass Verbote Innovation anregen können, hat ja die Frau Baerbock auch gesagt. Das ist richtig. Er hat aber auch, und das hat Frau Baerbock, glaube ich, nicht gesagt, angedeutet, dass bei einem zu hohen Verbotsdruck eine Tendenz bestehen könnte, dass Unternehmen und auch Forschungseinrichtungen ihre Forschungen einfach im Ausland durchführen. Und diese Gefahr sehe ich insbesondere in der Medizin. Ich glaube, die Medizin ist ein Bereich, in dem dieser Gedanke, the winner takes it all, besonders ausgeprägt ist. Jeder Mensch nimmt die Heilungschance und die Therapiechance wahr, die je besonders erfolgversprechend ist. Also man versucht hier nicht mit dem Zweitbesten oder Drittbesten zu arbeiten, sondern man schaut nach dem Besten. Und wenn etwa in den USA oder China Angebote auf dem Markt platziert, und das ist ja leicht im Internet, die als deutlich besser gelten, dann werden unsere Bürger und Bürgerinnen diese Möglichkeiten nutzen. Und das dann juristisch verbieten zu wollen, das halte ich für geschlossen. Und deswegen müssen wir darauf achten, dass wir nicht durch eine übertriebene Verbotshaltung, und da spreche ich insbesondere den Juristenstand an, dass wir nicht durch eine übertriebene Verbotshaltung diese wichtige Forschung ins Ausland verdrängen.
Ja, vielleicht ganz knapp, also die These von Herrn Hilgendorf, dass man die App jetzt, die Corona-Warn-App jetzt anders bauen müsste, ob der aktuellen Erkenntnisse, der würde ich eben widersprechen, weil gerade bei hohen Zahlen ja das Gesundheitsamt nicht mehr dazwischen geschaltet werden kann und wir genau in der Zeit ja eine Information brauchen, die direkt geht, die sozusagen direkt informiert. Das heißt, zumindest da können wir unterschiedlicher Meinung sein, das ist auch total angemessen, aber ich wollte es zumindest stehen lassen, dass das nicht unumstritten ist, die These von Herrn Hilgendorf und sagen, dass ich da eine andere Position verfechte und die CBA durchaus da weiterhin verteidigen würde.
Ich wollte mich auch noch zu einem Aspekt kritisch zu Wort melden, nämlich dass Verbote Innovation oder Regeln Innovationen verhindern. Das ist oft vielleicht der Fall, aber es ist nicht immer der Fall und muss auch differenzierter gesehen werden, weil wir brauchen auch Regularien, um Innovationen zu ermöglichen. Also wenn wir den ganzen Bereich Patentrecht nicht hätten, den Schutz geistigen Eigentums, die Verwertungs- und Kommerzialisierungschancen, die sich mit nur mit Regeln, mit Rechtsregeln durchsetzen und schützen lassen, das verhindert auch Innovationen. Also Regeln und Regularien sind nicht generell schlecht für Innovationen.
Ich möchte ein Stichwort aufnehmen und gern an Herrn Burchardt weitergeben, was eben viel, dass die Diskussion um die Corona-App eigentlich jetzt zu spät kommt. Aber wir diskutieren hier ja auch über die Möglichkeiten künstlicher Intelligenz, Systeme künstlicher Intelligenz für kommende Pandemien. Und deshalb ist die Frage, ob zum Beispiel ein Instrument, war ja auch umstritten, auch da das Spannungsfeld zwischen gesundheitlich sinnvollen vielleicht, aber datenschutzrechtlichen Bedenken, und das ist die elektronische Patientenakte. Kann man sich vorstellen, dass in einer weiteren ähnlich angespannten Situation, ich mag eigentlich gar nicht von einer weiteren Pandemie reden, aber kann es sein, dass wenn tatsächlich alle eine elektronische Patientenakte haben, gesetzlich Versicherte können das ja seit diesem Jahr haben, die Akzeptanz ist noch nicht so richtig groß, aber sie ermöglicht, dass die Ärzte untereinander, Fachärzte untereinander, Apotheker und Ärzte untereinander die Informationen, die es zu einem Patienten gilt zu haben, austauschen können. Damit werden Abläufe erleichtert und möglicherweise auch eben Krankheitsentwicklung, Pandemien frühzeitiger erkannt.
Das ist natürlich auch schon wirklich eine lange diskutierte Geschichte, die elektronische Patientenakte. Und klar kann man die Vorteile sehen, kann man die Probleme sehen. Ich habe mal gehört, dass die Leute, je kränker sie sind, eigentlich umso williger sind, auch ihre Daten zu teilen. Also wenn ich da mal schwer krebskrank habe, da ob dann, wenn ich gefragt werde, möchte ich meine MRT-Scans der Wissenschaft zur Verfügung stellen, die Leute eigentlich weitaus großzügiger sind, als wenn jetzt jemand noch irgendwie kerngesund im Leben steht. Die Frage dann, mein Röntgenbild gehört mir, das möchte ich nicht mit der Forschung zum Beispiel teilen oder auch eben. Und die andere Frage ist einfach, kann ich dann auch kontrollieren, ob die Fachärztin, der Facharzt und mein Hausarzt diese Daten da gegenseitig austauschen dürfen? Ist es für mich einsichtlich und einfach, wie ich zum Beispiel auch verhindern kann, dass eine bestimmte fachärztliche Untersuchung, die ich gemacht habe, auch sonst niemand anderes erfahren soll? Das sind ja Ängste von Leuten. Ich gehe da zu irgendjemand hin und das soll einfach niemand anders erfahren. Das ist eben meine Privatsache, dass ich dort war. Das kann ich schon verstehen. Und da kann man, glaube ich, Regelungen finden. Aber ich wollte jetzt für die zukünftige, Stichwort zukünftige Pandemie nochmal anekdotisch, bei meiner Tochter in der Schulklasse waren gerade Corona-Fälle und da mussten die anderen Schülerinnen und Schüler 5 Tage in Quarantäne, haben sich dann freigetestet und dann trudelte, glaube ich, 2 Tage, nachdem meine Tochter längst wieder in der Schule war, von dem Gesundheitsamt, was die gesamte Woche telefonisch nicht erreichbar war, trudelten dann hier Briefe ein, in denen völlig falsche Daten standen, wann der Kontakt gewesen wäre und dann eben eine völlig falsche Quarantänezeitraum auch angegeben war, der auch schon 2 Tage vor seinem Ende gewesen wäre. Das heißt, dieser Brief, der an 30 Schülerinnen und Schüler ging, der war vollkommen nutzlos. Und sowas könnten Sie natürlich, und wir wissen es seit 1,5 Jahren, das können Sie mit einem ganz einfachen, regelbasierten System, was einen Entscheidungsbaum, was Sie abfragt, ja, mit einem Chatbot oder irgendeinem System, können Sie das auf Plausibilität checken und können Sie sorgen, dass diese Information zum richtigen Zeitpunkt an die richtigen Leute kommt. Da brauchen Sie keine besonders ausgefuchste Technologie. Das ist einfach, sagen wir mal, einfache Digitalisierung und ein kleines bisschen Zückerchen drüber. Und dann haben Sie das schon und das könnte man natürlich wirklich dann nutzen, um an der Stelle einfach hier die Personalknappheit auszugleichen. Und nur einen Satz noch, Personalknappheit werden wir kennenlernen. Bis 2030 gehen 40% der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im öffentlichen Dienst in Deutschland in den Ruhestand. Wenn wir da nicht jetzt was tun, dann haben wir bei zukünftigen Situationen, nicht nur bei Pandemien, ein Riesenproblem.
Die künstliche Intelligenz oder Systeme künstlicher Intelligenz spielen ja jetzt schon durchaus eine Rolle in dieser aktuellen Pandemie. Wahrscheinlich hätten wir nicht so schnell ein Vakzin bekommen ohne Zuhilfenahme dieser Systeme. Prognosewerkzeuge, wie sie sich entwickeln, Verteilungsfragen wie Material, aber eben auch Betten, die freizuhalten sind, wie die zugeordnet werden müssen zu bestimmten Hotspots. All das wäre wahrscheinlich ohne diese Systeme so nicht möglich gewesen, oder?
Das vermute ich auch, wobei ich als Jurist in der Frage auf intelligentes Zeitungslesen angewiesen bin. Aber mein Eindruck ist tatsächlich auch, dass wir hier innovativ waren, weil wir KI in einem gewissen Umfang nutzen konnten. Als Jurist bin ich eben der Meinung, wir sollten darauf achten, dass die Rahmenbedingungen stimmen. Was Frau Wader eben sagte, Regulation kann Innovation befördern, ist natürlich selbstverständlich. Aber wir sollten Innovation nicht als verboten ansehen, wenn sie gar nicht verboten ist. Das große Problem bei der Debatte um Datenschutz und auch um sonstige Regularien ist ja, dass der demokratische Gesetzgeber sinnvolle Regeln festgelegt hat. Auch die Datenschutzgrundverordnung ist im Kern sehr vernünftig. Man kann sehr viel damit machen. Das machen auch andere Länder vor, wie Estland. Aber wir haben in Deutschland teilweise eine Haltung, die die juristische Lage gar nicht mehr ernst nimmt, sondern sich in Verbotsfantasien hineinsteigert. Und hier hilft eigentlich keine Gesetzesänderung, sondern was wir brauchen, ist Aufklärung. Und das gilt, glaube ich, jetzt gerade auch für KI. Also man muss betonen, welche Vorteile hier liegen. Man muss auch die Nachteile, die Gefahren identifizieren und dann erreichen, dass die Menschen ja intelligent darüber diskutieren und das dann demokratisch entschieden wird.
Wir haben eben von Herrn Burchardt schon mal das Stichwort gehört, die Probleme im Gesundheitswesen mit Personal. Inwieweit können Chatbots, die Konversationen führen können, selbsttätig sozusagen, automatisiert, gerade da an diesem Punkt in dieser Notlage helfen? Also Chatbots können Symptome abfragen, sie können aber auch sehr zielgenau und zielgruppengenau Informationen weitergeben und das alles personalschonend.
Also ich habe über die Kombination, glaube ich, Gesundheitsämter und Chatbots noch nicht so wirklich nachgedacht, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich glaube tatsächlich, dass in den Gesundheitsämtern viel stärker noch so Basisdigitalisierung vielleicht, also ich will jetzt nicht die Gesundheitsämter rausnehmen, ne? Das ist mir, ist immer so, ich will jetzt auch kein plattes Bashing von Gesundheitsämtern machen, sondern sagen, prinzipiell ist in Deutschland in vielen Bereichen in der Digitalisierung sehr viel verschlafen worden und da würde es sehr viel banalere Technologien als jetzt Chatbots brauchen, um einfach Dinge funktionieren zu machen. Eine solide Infrastruktur, die man bräuchte, die da nicht vorhanden ist. Da geht es aber ganz oft um wirklich klassische Digitalisierungsfragen und weniger um KI und gar nicht unbedingt um Chatbots. Deswegen habe ich den Sprung jetzt erstmal nicht gemacht. Wenn ich darf, nochmal einen Schritt zurückzugehen. Ich glaube, was wirklich Not tun würde, wäre mal eine ehrliche Analyse, welche Daten in der Pandemiebewältigung denn tatsächlich gefehlt haben und aus welchen Gründen. Und ob da wirklich der Datenschutz dran schuld war, einerseits im Sinne des wirklichen Rechts, im Sinne des Vorschützens, dass es der Datenschutz war, bei meinem Eindruck auch ganz oft die öffentliche Debatte nutzt den Datenschutz auch ganz gerne sozusagen als Sündenbock, warum in Deutschland über Digitalisierung in den letzten 20 Jahren extrem viel verschlafen worden ist. Und deswegen, ich habe das jetzt mal genutzt, weil bei den Chatbots, ich glaube, in Gesundheitsämtern sind es vielleicht gar nicht unbedingt die Chatbots, die da direkt gebraucht werden, sondern eher tatsächlich so regelbasierte Systeme, die automatisiert irgendwelche Briefe rausschicken oder E-Mails rausschicken. Also Briefe, damit geht es schon los, ne? Man könnte ja sagen, man hat ein System, was E-Mails rausschickt und das geht alles wesentlich schneller, als bis ein Brief kommt. Das war jetzt nicht ganz die Antwort auf Ihre Frage. Ich hoffe, Sie verzeihen, dass ich ein bisschen abgebogen bin.
Wir haben das gern gehört. Es war spannend genug und vielleicht mag Frau Ahrweiler ja darauf reagieren oder die Frage nochmal aufnehmen.
Ja, im Gesundheitssystem, in der Gesundheitsversorgung gibt es ja viele Anwendungen von KI zur Unterstützung und Verbildlichung von Diagnosen, Früherkennung durch mustererkennende Frühwarnsysteme und so weiter. Finde ich sehr wichtig, wie das jetzt mit den Chatbots aussieht in Diagnose- und Therapiegesprächen, ist auch wieder eine Sache, die im Grunde unser Verständnis von Berufsbildern und von Berufswegen, von Professionalisierung und von Wissenserzeugung betrifft. Also was ist denn der Arzt, der diagnostizierende Arzt im Gespräch? Ist das einfach ein Informationsverarbeiter? Was sind die Funktionen? Was sind die Kommunikationsinhalte, die eine Rolle spielen? Dazu gibt es viele Studien und ich frage mich, ob die Chatbots mehr sind als ein erstes Informationsverarbeitungssystem und je mehr sein können.
Es war ja in den Raum gestellt worden, dass Deutschland sozusagen, ich übersetze es mal in meine Worte, die digitale DNA fehlt. Also dass es viel an den Systemen fehlt und auch an der Haltung zu den Systemen. Ich möchte noch mal was Polemisches in den Raum werfen und gerne Ihre aller Meinung dazu hören. Ist es so, gerade wenn man ins europäische Ausland oder gar in die USA schaut, dass die deutschen Innovationsangsthasen, Datenangsthasen, ich habe den Begriff irgendwo gelesen, sind? Oder sind sie vielleicht einfach nur ein bisschen risikobewusster?
Ich glaube, wir haben so ein bisschen die spielerische Leichtigkeit verloren, wenn wir sie je hatten. Also ich habe das nur in der Generation meiner Großeltern erlebt. Da wurde jeder technische Fortschritt wurde da umarmt. Da das Radio, dann der Schwarz-Weiß-Fernseher, der Farbfernseher, der Videorekorder. Man hat sich immer gefreut, wenn was Neues kam, hat gespielt und so lange sich damit vertraut gemacht, bis man es gut zu seinen Zwecken nutzen konnte. Und ich glaube, es kam dann irgendwann so ein Punkt, wo man gedacht hat, also alles, was jetzt technologisch kam, das war vielleicht die Atomkraft, die Gentechnik und andere Dinge, das kann man nicht mehr handhaben. Da will man uns vielleicht auch irgendwas vormachen. Am Ende müssen wir die teuren Kosten tragen. Und ich glaube, da kam dann so ein besonderer Blickwinkel. Wir müssen wahnsinnig aufpassen, wenn was Neues kommt. Ja, man möchte uns möglicherweise hier irgendwas verkaufen, was sich hinterher als faul erweist. Und gerade dieser emotional besetzte Begriff künstliche Intelligenz, zwei Wortbestandteile, die an sich genommen schon relativ schrecklich wirken, das nimmt man eher so in diese Reihe und sagt, oh mein Gott, damit möchte ich gar nicht erst anfangen, weil ich die Risiken noch nicht bis zum Ende durchdacht habe. Unsere Empfehlungen, die wir jeden Tag, unsere Nachrichten oder was mir Schuhe empfohlen werden online oder der Zeitungsartikel, der hier automatisch übersetzt wird, das Navigationssystem, dass diese ganzen schönen kleinen digitalen Helferlein, die ich jeden Tag benutze und die mir das Leben erleichtern, dass das alles KI ist, das nimmt man gar nicht so wahr in der Debatte. Das ist so ein bisschen so eine dystopische Schere im Kopf, die wir haben. Ich habe nichts dagegen, sich über die Folgen und die Risiken zu unterhalten. Aber wir brauchen, sagen wir mal, eine agile, begleitende Regulierung. Wir müssen die Technologie kennenlernen, ausprobieren, möglicherweise in geschützten Sandkästen damit experimentieren und dann am richtigen Zeitpunkt halt nachregulieren und sagen, bis dahin und ab da nicht weiter.
Ich möchte da eine Lanze für die etwas bedenkendere, kritischere Haltung den neuen Technologien gegenüber brechen und mich da an ein Wort von Herrn Hilgendorf anschließen, nämlich demokratische Entscheidungsprozesse. Technologieentwicklung ist häufig Sache von Experten, die eben halt auf einen von ihnen gesehenen Bedarf antworten. Gerade jetzt, was KI betrifft, gibt es ja tatsächlich Risiken, die wir alle kennen. Beispielsweise das Risiko der ökonomischen Ausbeutung. Also Wirtschaftsunternehmen nutzen die Informationen zur Prognose von Produktnachfrage, zur Personalisierung von Leistungen und zur Manipulation von Kaufverhalten. Und es gibt dann neue mächtige Akteure wie Technologiekonzerne und Plattformbetreiber, die über die Daten verfügen. Dazu kommen neue Ungleichheiten durch Technologiefortschritt führender KI-Nationen. Also da gibt es im ökonomischen Bereich Risiken, es gibt im Autonomiebereich Risiken. Da gibt es Entmündigungsprozesse durch abnehmende Entscheidungsautonomie. Leute gewöhnen sich daran, dass KI-Systeme durch komplexe Landschaften navigieren und nicht nur im Auto. Es gibt Einfluss auf Meinungsbildung durch Filterbubbles und Echokammern etc. Es gibt diese Risiken und wir müssen nur aufpassen, dass wir das Kind nicht mit dem Bad ausschütten, sondern tatsächlich Wirkungsforschung und Technikgeneseforschung betreiben, um uns über die Chancen und Risiken im Klaren zu werden.
Ja, ich kann mich dem, was Frau Aweiler jetzt gesagt hat, nur anschließen. Es geht ja tatsächlich auch, viele von diesen Sachen, die kritisch gesehen werden, sind schlichterdings auch kritisch. Und dann zu sagen, dass es übervorsichtig ist, insofern nicht korrekt, weil es tatsächlich massive Probleme im Datensammeln gibt und in dem sogenannten Überwachungskapitalismus, das kann man ignorieren. Man kann aber auch sagen, es ist tatsächlich ein Problem. Wir reden jetzt nicht, vorhin waren wir sehr spezifisch auch um Daten aus dem Gesundheitsbereich für Forschung. Ja? Und man muss das natürlich trennen von allgemeineren Trends, von Datenerfassung in anderen Bereichen. Und ich glaube, es ist schon mal wichtig, dass man das auseinander dividiert. Ich glaube, was auch richtig ist zu sagen, natürlich gibt es in Deutschland eine größere Sensibilität gegenüber Datensammlung, gegenüber Erfassung und gegenüber Überwachung, wofür diese Daten ja genutzt werden können. Und das hat natürlich auch historische Gründe. Wir haben mindestens zweimal im letzten Jahrhundert die Erfahrung gemacht, dass Datenerfassung durch den Staat und Überwachung hochproblematisch ist. Und natürlich ist man da zu Recht vorsichtiger. Und das zeichnet uns aus. Und ich glaube, dass diese Vorsicht auch sinnvoll ist. Das heißt natürlich umgekehrt nicht, dass man prinzipiell innovationsfeindlich ist. Ich finde, man muss das trennen. Einerseits die Frage prinzipielle Innovations- und Technologiefreundlichkeit. Da sind wir tatsächlich nicht so weit vorne weg, wie wir vielleicht sein könnten. Das andere ist ein kritischer Blick auf Datenpraktiken, aber auch da genau hinzuschauen. Welche Daten, wofür, wer verwendet die, wo sind sie nützlich, wo sind sie gefährlich? Ich glaube, da kann ein sauberer, ein scharfer Blick darauf nur helfen.
Sagt die Ethikerin Judith Simon in diesem Wortwechsel, der heute eine Kooperation ist zwischen Deutschlandfunk Kultur und der Volkswagen Stiftung. Wir diskutieren über die Möglichkeiten und die Grenzen, die man systemkünstlicher Intelligenz bei der Bekämpfung einer Pandemie setzen sollte, wenn man es denn will. Und das diskutieren die Technik- und Innovationssoziologin Petra Ahrweiler, der Jurist und Rechtsphilosoph Erik Kilkendorf, die Philosophin und Ethikerin Judith Simon und der KI-Experte Aljoscha Burchardt. Ich will das noch mal aufnehmen, was eben gesagt wurde, und ein bisschen vertiefen. Natürlich könnten KI schon heute die Verbreitungswege einer möglichen Pandemie relativ genau prognostizieren. Dann könnte man mit entsprechenden Mobilitätseinschränkungen oder Kontrollen möglicherweise die Ausbreitung eindämmen. Sie können auch heute schon relativ gut mit entsprechenden Tools, wenn man sie denn nutzen würde, mögliche Überträger identifizieren und dann könnte man diese isolieren. Das bedeutet aber alles, und das Stichwort viel, mehr Kontrolle, mehr Überwachung. Wollen wir das?
Ja gut, mehr Kontrolle, mehr Überwachung, das möchte niemand. Andererseits drohen möglicherweise in der Zukunft Pandemien, die noch dramatischer sind. Stellen Sie sich vor, Sie hätten etwas wie Ebola, das sich hier so verbreitet wie Covid-19, dann müsste man wohl in eine scharfe Überwachung einwilligen. Mein Punkt ist, man sollte über diese Fragen nicht nur in Deutschland diskutieren, sondern in ganz Europa, möglicherweise in allen entwickelten Ländern. So wie es jetzt läuft, ist es so, dass hier in Deutschland vieles faktisch ausgeschlossen wird, was in anderen Ländern realisiert wird. Dann nutzen die deutschen Unternehmen aber diese Technologie. Wir haben also dann de facto tatsächlich eine Überwachung, nur ist die für deutsche Unternehmen nicht praktikabel, weil sie hier verboten ist. Also ich denke an den ganzen Smartphone-Bereich. Da werden ja Daten gesammelt in einem unglaublichen Umfang. Und wenn dann argumentiert wird, wir wollen keine Überwachung, wir wollen keine Datensammelei, Google tut genau das und wir können nicht mehr viel dagegen tun. Es gibt jetzt zum Glück Bestrebungen auf EU-Ebene hier einzugreifen und auch die amerikanische Regierung scheint bereit zu sein, das ein Stück weit zu unterstützen. Aber wie weit das geht, ist noch unentschieden. Deswegen störe ich mich so ein bisschen an hochemotionalen Bekenntnissen gegen Überwachung und gleichzeitig der Akzeptanz von Überwachungstechnologie aus dem Ausland.
Bevor ich die anderen dazu höre, ich habe ein Zitat für Sie, Herr Hilkendorf, von einem Kollegen, wenn man so will, von ihm, Uwe Volkmann, Professor öffentliches Recht und Rechtsphilosophie. Er sagt, im Grunde ist alles geeignet, was nicht völlig ungeeignet ist. Und das wird von der Rechtsprechung weit gefasst. Er meinte das zwar im Zusammenhang mit einer möglichen Impfpflicht, aber gilt das auch für die Freigabe von Daten mit der Gefahr, dass Überwachungselemente darin aufgehen könnten für die Bekämpfung der Pandemie?
Ich hatte ja eingangs darauf hingewiesen, es geht hier um den Schutz eines Grundrechts. Alle Grundrechte können eingeschränkt werden. Und die Prüfungsstruktur einer solchen Einschränkung sieht so aus, dass wir ein legitimes Ziel brauchen, dann ein Mittel, das muss geeignet sein, das ist das, was Herr Volkmann meint, das muss erforderlich sein, das ist das Mögliche und es muss angemessen sein. Und diese Prüfungsstruktur ist flexibel, die reagiert auf die Schwere der Gefahr. Das heißt, bei ganz massiven Gefahren, etwa der Gefahr einer Tötung von Menschen im Umfang von Millionen, da sind auch sehr, sehr weitgehende Einschränkungen sämtlicher Grundrechte zulässig. Genau das passiert ja derzeit etwa, wenn wir über Ausgehverbote sprechen. Es passiert gar nicht beim Recht auf Information Selbstbestimmung. Daran störe ich mich so ein bisschen. Das einzige Grundrecht, das wir nicht einschränken dürfen, unter keinen Umständen, ist die Menschenwürde. Darüber sprechen wir ja zum Glück auch nicht. Also insofern stimme ich Herrn Volkmann zu, aber ich gebe den schwarzen Peter weiter an die Mediziner und die Ethikerinnen und die Soziologinnen und die KI-Experten. Die müssen nämlich prüfen, welche Mittel sind geeignet, um so eine Gefahr zu bannen? Welche sind erforderlich? Gibt es vielleicht mildere? Das ist eine empirische Frage, die Juristen nicht beantworten können. Und dann ist die Frage der Angemessenheit, der Vereinbarkeit mit unserem Wertungsgefüge insgesamt. Auch das ist eine Frage, die eher in die Zuständigkeit der Ethik fällt und weniger in die der Jurisprudenz.
Also gut, was sagt der KI-Experte? Was sagt die Soziologin? Was sagt die Ethikerin dazu?
Judith Simon hat es ja vorhin, glaube ich, auch gesagt, es ist ja immer die Frage, bei wem liegen die Daten? Wer darf die Daten benutzen? Kann ich einwilligen, dass sie benutzt werden? Kann ich sie auch wieder zurückholen, wenn ich sie nicht mehr benutzt sehen möchte? Das sind so Fragen. Und wir haben das damals in der Enquete-Kommission KI natürlich auch häufig mal diskutiert. Und das war übrigens sehr interessant, auch im politischen Spektrum. Also welche Leute dann die Daten beim Staat als sicher empfinden und nicht sicher empfinden. Das hat meinem Vorurteil, wo die politischen Parteien da stehen, eigentlich nicht in jedem Fall entsprochen. Das war hochinteressant. Ja, dass diejenigen, die den Staat oft ablehnen oder gar nicht so toll finden, dann an dieser Stelle wieder sehr auf staatliche Datensammlung aus waren. Aber ich stelle mir dann vor, in Deutschland sage ich vielleicht, meine Daten sind da ganz gut aufgehoben, meine Gesundheitsdaten. Wenn ich mich über die Grenze jetzt nach Polen oder Ungarn versetze, hätte ich schon wieder eine ganz andere Meinung zu dem Thema. Ja, dann würde man vielleicht sagen, ja, wir brauchen vielleicht eine Nichtregierungsorganisation, wir brauchen dritte unter staatlicher Aufsicht, ja, eine Stelle oder ein Wettbewerb von Stellen, die dann mit diesen Daten arbeiten kann. Das sind so Fragen, die muss man dann die Fragen der Governance, die muss man auch klären, hätte man eigentlich auch schon lange mal klären können, um überhaupt mal anfangen zu können. Das ist so ein bisschen Henne-Ei-Problem, habe ich fast den Eindruck.
Ja, ich versuche mir gerade vorzustellen, wie sähe denn ein solches Kontrollsystem aus? Wahrscheinlich wäre es ja so, dass es um Profile gehen würde, um Profile von Überträgern, Überträgerinnen des Virus, beispielsweise jemand, der gerne feiert und dessen Impfung schon lange zurückliegt, der hätte eine hohe Wahrscheinlichkeit, das Virus zu übertragen und würde wahrscheinlich dann eine Ansage bekommen, du hast Quarantäne und darfst das Haus nicht verlassen. So stelle ich es mir jetzt vor, wäre ein solches Kontrollsystem. Das ist sicherlich in einer Notfallsituation was anderes, wie schon Herr Hilgendorf sagt.
Und Notfall heißt nur, wenn Tod droht?
Ja, also ansonsten verhindert es ja sozialen Wandel, weil was passieren müsste, wäre die statistische Wahrscheinlichkeit dieses Profils zu senken, also an einer Impfkampagne zu arbeiten, an der besseren Kommunikation der Impfnotwendigkeit zu arbeiten. Also alle diese Dinge, die zu diesen Daten in der Vergangenheit geführt haben, sind ja Gegenstand sozialen Wandels und Gegenstand von Gestaltung. Und es geht darum und nicht so sehr als Reparaturbetrieb der Kontrolle, dann hinterher auf alten Daten gesellschaftlichen Wandel zu verhindern.
Ja, ich steige vielleicht nochmal ein mit dem, was Herr Hilgendorf gerade am Anfang sagte mit der Einschränkung der Grundrechte. Es ist völlig klar, dass wir jetzt in einer pandemischen Situation diverse Grundrechte eingeschränkt haben und auch weiter einschränken werden und dass es da zu Abwägungen kommt, dem stimme ich absolut zu. Ich glaube, es gibt eine Besonderheit und es geht jetzt mir gar nicht darum, ob es jetzt der Datenschutz ist oder ähnlich, sondern ich will nur einen Punkt machen in Bezug auf diese Technologien. Einerseits ist es so, dass Lokationsdaten, also Daten darüber, wo ich mich mit meinem Mobiltelefon befinde, auf der einen Seite sehr sensibel sind, insofern sie sagen, wo ich bin und wo ich mich bewege und sehr aufschlussreich bin. Und was ja auch gezeigt werden konnte, ist, dass die Daten, die hier verwendet werden, auch schon in diversen Ländern sofort zweckentfremdet wurden, um festzustellen, wer sich auf Demonstrationen befindet. Das heißt, es gibt da eine unmittelbare Missbrauchsgefahr, sogar schon zu diesem Zeitpunkt. Das ist das eine. Und das ist natürlich je nach Land und je nach Kontext auch eine reale physische Gefahr für die Personen. Sei es irgendwie in Ungarn oder also in verschiedensten Ländern. Also Ungarn war jetzt nicht das passendste Beispiel, aber Sie wissen, worauf ich hinaus will. Das Zweite ist, wir schaffen mit diesen Technologien Infrastrukturen, die gegebenenfalls nach der Pandemie weiter Bestand haben. Und das ist insbesondere dann der Fall, und da stimme ich auch ankoppeln an das, was die anderen Referenten sagen, dann braucht man Regelungen, mit denen entschieden wird, in welchen Momenten Systeme abgeschaltet werden dürfen oder wofür sie weiter genutzt werden dürfen. dürfen und wofür nicht. Und das muss geregelt sein, gucke ich Richtung Herr Hildendorf, rechtlich. Warum ist das der Fall? Nehmen Sie ein Beispiel, jetzt nicht die Corona, sondern die Luca-App. Die wurde erst gepusht vom Staat als eine App, wo es sozusagen eine große Anreizstruktur von dem Staat gab, das zu nutzen. Aber die Betreiber kommerziell hatten auch eine Zweitnutzung der Daten zu kommerziellen Zwecken im Blick. Das heißt, ich pushe als Staat eine Infrastruktur auf die Handys aller meiner Bürger, damit sie weiterhin sozusagen am Sozialleben teilnehmen können. Aber die Infrastruktur dahinter und die Datenanalyse und die Geschäftsmodelle, die dann eben mit dem, was Herr Hildendorf vorher erwähnte, nämlich diesen ganzen Datennutzungszwecken rund um Google und diese ganzen Datenmärkte zusammenfließen. Und dann haben wir ein Problem. Das heißt, man muss sehr genau hinschauen, welche Technologien will man. Wie beschränkt man die? Aber ein Problem ist für mich genau dieses Zusammenlaufen dieser unmittelbaren Missbrauchsgefahren und der langfristigen Szenarien, dass man das mit missverwenden kann. Das ist, glaube ich, wichtig im Blick zu behalten, auch in Bezug auf Kritik, die geäußert wurde.
Also ich stimme dem völlig zu, was Frau Simon sagte. Wenn man etwas konkreter wird, die Gefahr besteht ja vor allem, dass US-Großfirmen all diese Daten an sich saugen, die nicht mehr unserem Regelungsanspruch und unserer Regelungsmacht unterliegen. Und hier muss man ansetzen. Das scheint mir eine der ganz großen Herausforderungen zu sein.
Und ist es dann nicht auch eine Herausforderung, dass nicht das passiert in diesem Zusammenhang? Vorhin klang das schon an, dass Deutschland zu einer Art Datenkolonie wird. Das heißt, es gibt seine Daten her, verarbeitet sie aber nicht selbst.
Sogar in zwei Richtungen Datenkolonie, das wird ja auch kritisiert. Ja, das ist das eine, was Sie gerade gesagt haben. Und das andere ist gesagt, Medizinforschungsdaten, die wir in Deutschland hier, weil es so schwierig ist, nicht bekommen können, dann werden die in Indien oder anderswo eingekauft. Da können die Leute dann für ein paar Rupien, ja, geben sie dann halt ihr Genomset oder was auch immer wir gerade brauchen für die Medizinforschung her. Und wir kaufen die dann schön dort ein, weil wir uns, jetzt mal übertrieben gesprochen, selber zu fein sind, darüber zu unterhalten, unter welchen Bedingungen wir sie nutzen wollen. Und das ist dann die zweite Form von Datenkolonialismus, die halt auch kritisiert wird.
Ist es denn tatsächlich so, dass wir hier in Deutschland die durchgreifendste Innovation seit Erfindung der Dampfmaschine, wie manche es nennen, ein Stück weit verschlafen? Also proaktiver umzugehen, innovativer umzugehen mit Systemen künstlicher Intelligenz.
Und es setzt, glaube ich, sehr früh an, wenn ich noch mal darf. Ja, wir haben es ja im Bildungssystem, das haben wir heute noch nicht genannt. Das ist aber ein Thema, was eigentlich auch immer kommt. Da haben wir auch einiges verschlafen. Da kommt das Thema zum Teil kaum oder nur randständig vor. Und das finde ich brandgefährlich. Ja, also eine sehr kritische Haltung ist immerhin eine Haltung. Aber so ein Thema komplett zu ignorieren, das grenzt für mich schon an Fundamentalismus. Und da müssen wir wirklich auch daran arbeiten, dass wir einfach eine informierte Haltung entwickeln und mitreden, uns einmischen und diesen Gestaltungsauftrag annehmen, zu sagen, wie hätten wir es denn gerne? Nur das ist die einzige Chance, die wir haben, es gut und richtig zu machen. Wenn wir jetzt den Kopf in den Sand stecken, das habe ich schon gesagt, dann kaufen wir nachher Ethik aus China und Datenschutz aus den USA ein und dann ist das Jammern groß.
Das Problem ist ja für viele Forscher, sagen Sie, dass wenn Sie Daten erheben für eine bestimmte medizinische Studie, dass Sie dann immer nachfragen müssen, die erhobenen Daten für vergleichbare oder weiterführende Studien verwenden zu können. Da kann man natürlich sagen, Frau Ahrweiler und Frau Simon, das ist klug, weil es möglicherweise schon am Entstehen einen Riegel vorschiebt, dass Daten für Zwecke verwendet werden, zu denen ich nicht meine Zustimmung gegeben habe. Und man kann aber auch sagen, es verkompliziert die Forschung natürlich enorm und damit geraten deutsche Forscher, das beklagen sie jedenfalls, ins Hintertreffen.
Ich würde sagen, anschließend an das, was Aljoscha Burkhardt gerade gesagt hat, es geht darum, eine bestimmte Form von Digitalisierung, eine bestimmte Form von KI-Einsatz zu gestalten, die etwas mit demokratischen, europäischen, emanzipatorischen Gesellschaften zu tun hat. Und deren KI sieht dann anders aus als die KI in China oder anderswo, weil die Gestaltungsmechanismen hinter der Technologie andere sind, weil Werte in diesen Algorithmen eine Rolle spielen und in sie eingelassen sind. Damit das aber passieren kann, muss das thematisiert werden und muss geguckt werden, an welcher Stelle muss das denn passieren. Also beispielsweise soziale Bewertungssysteme mittels KI, die werden im Wesentlichen in den USA hergestellt und enthalten die Vorstellung von sozialer Gerechtigkeit, die amerikanische Ingenieure und Informatiker haben. Die sind weltweit im Einsatz. Werte in Gesellschaften sind aber nicht überall dieselben. Wie muss das passieren, dass nicht Diskriminierung und Bias in den KI-Algorithmen einfach in Gesellschaften hineingetragen wird durch die Technologiegestaltung? Die muss an den gesellschaftlichen Diskurs, an den Wertediskurs in den Gesellschaften angeschlossen sein und durch sie dann implementiert sein.
Wir haben jetzt eben das Stichwort China gehört. Die Pandemie begann bekanntlich 2019 in China, wahrscheinlich auf einem Wildtiermarkt in der Provinz in Wuhan. China hat die Pandemie, nach allem, was man weiß, sehr schnell in den Griff bekommen. Aber sie haben natürlich auch alle Formen von Kontrolle, von Überwachung, von Mobilitätseinschränkungen und was es alles gibt, den gesamten Werkzeugkasten eingesetzt. Kaum oder gar keinen Datenschutz kennend. China ist also in dem Zusammenhang für uns eher ein Horrorbild und keineswegs ein Vorbild.
Also ich finde es insofern interessant, dass wir in diesem Kontext mit China jetzt immer noch das Schlagwort Datenschutz in den Mund nehmen. Also die Probleme in China sind beim besten Willen nicht reine Datenschutzprobleme, sondern die Probleme liegen ganz woanders. Und deswegen muss ich jetzt einfach mal sagen, das ist jetzt kein Datenschutzproblem, sondern in China werden alle möglichen Grundrechte mit Füßen gestoßen und dass der Datenschutz wirklich jetzt weiß Gott nur eines. Und natürlich, wenn man sich auch um andere Grundrechte nicht so wirklich viel kümmert, dann kann man Leute auch überwachen. Also deswegen kann man sich jetzt China nicht als Vorbild nehmen, in mancherlei Hinsicht, zumindest auch nicht in Bezug auf Digitalisierung und Daten über Menschen und über Bewohner. Ja? Das heißt, nicht in allen Kontexten, man kann sich sicherlich aus vielen Ländern was abgucken, aber ich würde jetzt vielleicht nicht unbedingt nach China gucken in diesem Fall.
Wo wollen Sie denn hingucken, um sich was abzugucken?
Also auch da ist wieder jetzt die Frage, wir mischen häufig jetzt sozusagen in der Debatte zwischen Forschung und Forschungsdaten und sozusagen Daten in anderen Kontexten, auch bei Ihrer Frage vorhin, wenn ich darauf zurückgreife, auf informierte Zustimmung. Ich glaube tatsächlich, dass in Bezug auf Forschungsdaten es sehr wohl Sinn machen kann, die informierte Zustimmung etwas weiter aufzufassen, als die jetzt getan wird, weil man gibt nur einmal Zustimmung zu einem Verwendungszweck, aber wahrscheinlich würden viele, die zustimmen zu ihrer Nutzung ihrer Daten für die Medizin, auch sagen, das darf man dann auch für andere Studien verwenden. Das Problem ist nur, dass man zurückwirkend nicht mehr ändern kann, wenn die Daten mit bestimmten Vorgaben erfüllt worden sind. Auf der anderen Seite wird das Konzept der informierten Zustimmung online häufig missbraucht, um zu sagen, sie haben ja zugestimmt und dabei war man weder informiert noch konnte man nicht zustimmen. Deswegen als Beispiel, um zu sagen, wir müssen wirklich genau trennen zwischen, wo gucken wir auf Forschungskontexte und wo gucken wir auf diese Datenmärkte, wo sozusagen vieles im Argen liegt. Und ich glaube, wir wollen alle auch Forschung befördern und Innovation befördern, aber das heißt noch lange nicht sozusagen, dass man all diesen Daten sammeln durch kommerzielle Betreiber. Da schienen wir uns auch, glaube ich, alle ziemlich einig zu sein in unserer Einschätzung, dass das ein Grundproblem ist.
Also ist es weniger der Gebrauch von Daten, sei es zu Forschungszwecken oder eben auch um zu versuchen, einer Pandemie zu begegnen oder in anderen Bereichen, sondern es ist der Missbrauch.
Ja, man will dem Missbrauch begegnen. Auch den Missbrauch durch Private natürlich, auch den Missbrauch durch Kriminelle. Also wenn wir über medizinische Daten sprechen, sollten wir immer auch im Auge behalten, die eignen sich zum Beispiel hervorragend zu Erpressungszwecken. Wenn ich weiß, welche Krankheiten jemand hat, kann ich die Person in die Knie zwingen. Das sind also personenbezogene Daten einer ganz besonderen Kategorie. Aber was ich jetzt eigentlich sagen wollte, ich wollte nochmal diesen Kulturgedanken, den Frau Ahrweiler angesprochen hatte, kurz aufgreifen. Mir scheint es tatsächlich so zu sein, dass bei der Pandemiebekämpfung kulturelle Faktoren eine starke Rolle spielen. Ich war vor Corona sehr häufig in Ostasien. Und Ostasien, das heißt nicht nur China, das ist auch Taiwan, das ist Südkorea, Japan auch. Und diese Länder waren alle erfolgreicher, als es Europa war. Und das hat meines Erachtens ein bisschen mit der Grundhaltung anderer Menschen gegenüber zu tun. Ich habe auch Doktorandinnen, kommen aus China. Ich habe mal mit denen über das Thema gesprochen. Die sagten mir, es wäre für die unglaublich beschämend, wenn die zum Beispiel mich anstecken würden. Das wäre ein Gesichtsverlust. Also offenbar hat man da so eine Grundhaltung des Respekts oder der Fürsorge für andere Menschen. Eine Grundhaltung, die noch verstärkt wird durch ja, Eigensanktionen wie ein schlechtes Gewissen und Scham. Und so etwas scheinen wir hier nicht in dem Maße zu haben. Aber das ist wirklich ein soziologisches Thema, zu dem man jetzt als Jurist nicht viel sagen kann. Und vielleicht noch ein oder zwei Sätze zu China. China kenne ich auch ganz gut. Und es ist tatsächlich so, China hat in der Pandemie vieles getan, was wir so nicht tun können.
Auch nicht tun wollen.
und auch nicht tun wollen. Es geht definitiv nicht nur um Datenschutz, es geht um Ausgangssperren. Also der Begriff Lockdown hat in China eine ganz andere Bedeutung als in Europa. Unsere Art von Lockdown ist für die lachhaft. Aber, und das möchte ich doch zur Verteidigung von China sagen, viele dieser Maßnahmen sind in China breit akzeptiert. Auch junge Leute, die ja noch sehr kritisch sind und die sich auch über das Internet weltweit informieren, also auch die sagen, unsere Regierung handelt hier im Großen und Ganzen vernünftig. Also man sollte nicht einseitig China-Bashing betreiben. Die Bevölkerung dort scheint diese Art der Pandemiebekämpfung oder allgemeiner ausgedrückt, scheint die Politik in China im Großen und Ganzen mitzutragen. Wir würden das nicht. Aber in China wird es getan und da heißt es, ein bisschen Respekt zu haben, auch vor der Einschätzung der Menschen dort.
Nochmal zu diesem Thema Gestaltung und Kultur, um das vielleicht mal konkret zu machen, was gerade gesagt wurde. Wir forschen zum Beispiel daran, wie kann man Menschen helfen, Desinformationen oder Fehlinformationen zu finden. Und dann gehen wir daher und bauen Systeme, die dann zum Beispiel, wenn sie einen Text in den sozialen Medien finden, die dann Basisfakten wie Zahlen und sowas, kann das System automatisch oder halbautomatisch checken oder Verweise finden. Und dann kann das System über diesen Text drüber gehen und kann einzelne Aussagen oder einzelne Sätze nehmen und kann sagen, diese oder ähnliche Aussage findet sich auch in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung oder bei Russia Today oder in der Taz. Und dann können Sie hinterher hergehen und dann das System sagt Ihnen auch, der Anteil von emotionalem Bestandteil dieses Textes und faktischem Bestandteil dieses Textes, ist es eher ein überzeugender Text oder ist es eher ein sachlicher Text? Und dann können Sie aber als Nutzerinnen und Nutzer selber entscheiden, sehe ich mich gut informiert, sind das Parameter, denen ich Vertrauen schenken möchte oder nicht. Aber diese Entscheidung obliegt Ihnen. Wir machen da keine Ampel dran und sagen, das hier ist wahr und das hier ist falsch. Ja, das maßen wir uns gar nicht an. Wir setzen Sie in die Lage, quasi eine Recherche, die Sie aus Zeitgründen nicht durchführen können. Das macht das System für Sie und dann können Sie als Nutzerin sagen, ja, wenn diese Quellen hier benutzt werden oder Ähnliches sagen, dann ist das für mich eine Information, mit der fühle ich mich wohl.
Ist das vielleicht der größte Mehrwert, den solche Systeme auch bei einer pandemischen Situation haben, dass es eine interdisziplinäre, internationale Vernetzung geben kann in Echtzeit, in Sekundenschnelle von Informationen generiert aus Medien, aus sozialen Medien und die dann zusammenführen kann, um eben Muster und Gesetzmäßigkeit zu erkennen? Denn darum geht es ja letztendlich immer.
Ja, ich glaube, das ist wesentlich für die Bekämpfung der Pandemie. Es sind nicht nur diese Tools wie die Corona-Warn-App oder irgendwelche Diagnose- und Frühwarnsysteme. Ich denke, die große Rolle von KI ist im Rahmen von Entscheidungshilfen für das Corona-Krisenmanagement. Wir müssen einfach zu einem besseren Verständnis zu den Auswirkungen, Implikationen und Maßnahmen der Krise kommen. Und das sind komplexe und dringliche Dinge, weil wir müssen wissen, welche politischen Maßnahmen und Instrumente sind geeignet, gleichzeitig gesundheitliche, wirtschaftliche, soziale, kulturelle und ökologische Aspekte der Krise miteinander abzuwägen und zu unserem Wohl bei der Krisenbekämpfung berücksichtigen. Und das geht nur, wenn die Wissensbestände aller Fachrichtungen einfließen. Und das sind nicht nur die Epidemiologen, das sind nicht nur die Gesundheitswissenschaften, das sind die Wirtschaftswissenschaften, die Rechtswissenschaften, die Psychologie, die Sozialwissenschaften. Es muss eine gelungene interdisziplinäre Vernetzung geben, auch eine Vernetzung von empirischen Daten. Und es müssen komplexe, realitätsnahe Modelle gebaut werden, die Trainingsdaten dann für Entscheidungssysteme auch bereitstellen können. Wir brauchen auch gute, qualitätsvolle Trainingsdaten für KI. Und das können uns nur komplexe, realitätsnahe Modelle, die interdisziplinäre Aspekte vereinen, liefern.
Und das geht nur, wenn es eine Bereitschaft gibt, Daten zu spenden.
Das Spenden ist immer so ein Begriff, das hat immer so den Eindruck, hinterher ist es weg. Wenn ich Geld spende, ist es weg. Wenn ich Ihnen meine Telefonnummer gebe, das ist ja ein Datum, dann ist die eben nicht weg. Ja, das ist nur eine Freigabe, die ich Ihnen erteile, meine Telefonnummer zu nutzen, um mich anzurufen. Deshalb würde ich sagen, auch hier können wir am Framing vielleicht noch ein bisschen arbeiten, ohne die berechtigten Sorgen und Kritik, die haben wir ja diskutiert, ohne die jetzt hier kleinreden zu wollen.
Ich möchte zum Schluss anstelle eines Fazits folgenden Halbsatz von Ihnen jeweils zu Ende bringen lassen. Der Einsatz von System künstlicher Intelligenz kann bei der Bekämpfung einer Pandemie dann sinnvoll sein, wenn?
Wenn sie als komplexes gesamtgesellschaftliches Projekt betrachtet wird. Punkt.
wenn die Modelle auf guten, adäquaten Daten trainiert werden, richtige Fragen gestellt werden, angemessene Methoden verwendet werden und die Daten sinnvoll interpretiert werden können?
Wenn wir nicht panikgesteuert juristische Schranken imaginieren, die in Wirklichkeit gar nicht bestehen.
Herr Burchardt.
Wenn wir miteinander reden, uns genau überlegen, was die einzelnen Tools machen sollen und welches Wissen und welche Daten sie dafür brauchen. Die brauchen nämlich beides.
Damit ist diese Diskussion zu Ende. Sie ist entstanden in Kooperation von Deutschlandfunk Kultur und der Volkswagen Stiftung. Es diskutierten die Technik- und Innovationssoziologin Petra Ahrweiler, der Jurist und Rechtsphilosoph Erik Hilgendorf, die Philosophin und Ethikerin Judith Simon und der KI-Experte Aljoscha Burchardt. Vielen herzlichen Dank, und dieser Dank gilt auch allen anderen Beteiligten.